Wir sind angekommen bei unseren Gastgebern des heutigen Tages. Heute am Freitag sind wir in der Hausnummer 45. Oh.
Intro?
Ist wieder ein Intro.
Yay!
Hallo und herzlich willkommen zum Pastors Office Podcast des Christuszentrums Limburg. Wir sind
Iris
und Bernd C. Und wir glauben, die Richtung ist wichtiger als die Geschwindigkeit. Und um Richtungshilfen geht es hier. Heute in dem schönen Lindenholzhausen. Und wir besuchen jetzt unsere Gastgeber.
Geh mal klingeln, Schatz.
Hier sind wir. Hallo, liebe Familie Eule.
Hallo.
Der Pop zu Gast in Lindenholzhausen. Wir gehen rein. So, hier sind wir drinnen bei der Familie Eule. Und wir freuen uns, weil wir haben ein interessantes Interview vor uns. Und wir lernen heute ganz genau, wie man ein Versager wird.
Genau, das
okay?
ist unser Thema.
Das ist spannend. Also, bleibt dran, nicht abschalten. Das wird noch richtig gut. Und wir haben heute ohnehin einen spannenden Tag. Ihr wisst vielleicht, dass am 3. Juli so einiges in der Weltgeschichte passiert ist, wovon wir bis heute profitieren. Zum Beispiel 1919, ja, das Jahr nach dem Ersten Weltkrieg, am 3. Juli war die Weimarer Nationalversammlung. Und wisst ihr, was die da gemacht haben? Die haben die Farben Schwarz, Rot, Gold festgelegt für unsere Flagge. Das war die Farben der Revolution von 1948 und die wurden nun zu Reichsfarben bestimmt. Und wenn ihr mich ein bisschen besser kennt, wisst ihr, dass ich die Farben schon mal ganz anders gedeutet habe. Ich habe gesagt, die schwarze Vergangenheit unseres Volkes wurde durch das rote Blut von Jesus Christus in Gold verwandelt, in Leben, in Überfluss. Deswegen mag ich unsere Farben. Das darfst du nicht, du darfst es nicht anfassen.
Ja.
Okay, sonst wird das wackelig. Wir haben drei Kinder heute, das wird eine Herausforderung, weil das sind drei ganz tolle Kinder, aber die sind sehr lebendig und reden auch manchmal viel. Das ist gut, ihr sollt ja viel reden. Reden ist gesund.
Ja. Ja,
genau.
Ich rede auch sehr viel.
Also, ich rede jetzt noch was, nämlich nach
der Bernd auch.
Vor 1919 war noch was, nämlich in ich Wien wurde nicht. Das Riesenrad in Prater gebaut. Zumindest der Baubeginn war ebenfalls an einem 3. Juli. Könnt ihr euch das vorstellen, wie aufgeregt Wien war, als dieses Riesenrad in Bau ging und die freuten sich alle, boah, hey, cool, bald können wir Riesenrad fahren in Wien. Und noch was war, und das freut mich als Benz-Fahrer ganz persönlich, nämlich 1886, am 3. Juli, hatte Karl Benz in Mannheim die erste Probefahrt mit seinem Fahrzeug mit Gasmotorantrieb, so hieß das damals noch. So, und da wurden die heutigen Automobile daraus, ja, nicht nur die Mercedes und auch die anderen verdanken letztendlich diesem 3. Juli so ein Stück weit die Geburtsstunde ihrer Existenz. So, und jetzt freue ich mich auf etwas, was heute auch noch passiert und was vielleicht nicht ganz so tief in die Geschichtsbücher Einlass finden wird, aber der eine oder andere, dem könnte das gefallen, weil wir haben ein Gewinnspiel laufen. Und heute ist der letzte Tag unserer aktuellen Staffel. Unsere Pop-Staffeln gehen immer von Dienstags bis Freitags. Und wir haben drei Gewinne für euch, oder eigentlich, ne, muss ich anders sagen, einen dreifachen Gewinn. Da fehlt was.
Der lag eben dabei.
Wir hatten eben alles hier versprochen, aber irgendwo ist er verschwunden. Aber das macht nichts, weil ich zeige euch das einfach, indem ich das im Nachhinein einblende. Oder ist das runtergefallen?
Da ist er.
Guck mal, man muss sich nur drücken. Der Weg unten durch ist immer frei, hat mal jemand gesagt. Demut ist gar nicht so schlecht. Da ist er. Der Schlüsselbund. Ring. In Metallrot. Das ist ein Teil, nur ein Teil des Gewinns. Der zweite Teil, du wirst, das ist mein Hut vom Dienstag. Eine Tasche. Recht nett. Kann man sich auch umhängen. Schaut, dann hat man fast ein T-Shirt Ansatz.
Okay, oder ein Schlappel.
Ich mache wieder Spaß. Genau, ein Schlappel. Genau, weil das ist ja auch noch da, weil es gibt auch noch ein T-Shirt, aber das ist ein anderer Preis. Weil sonst habe ich noch zu bieten, genau, eine Maske mit Druck. Diese drei Sachen, Tasche, Maske, Schlüsselring, ist ein Gewinn und den gibt es gleich zweimal. Und den kannst du gewinnen. Wenn du sowas gerne haben möchtest, dann darfst du etwas in die Kommentare schreiben. Und zwar, welcher Pop war für dich der wichtigste? Genau, das ist das, was die Woche zählt. Und wenn du entweder diese beiden Sets oder ein Gemeinde-T-Shirt gewinnen möchtest, da steht übrigens dasselbe drauf wie auf der Tasche.
Gesegnet, wunderschön.
Ganz genau, unser Gemeindemotto. Und das könnt ihr gewinnen in eurer Größe. Sehr wahrscheinlich haben wir eure Größe da. Wir haben aber nicht ganz viele Größen da. Will nichts versprechen. Meistens kriegen wir das hin. Und ja, schreib es in die Kommentare. Welcher Pop war für dich der wichtigste? Und wenn du Lust hast, kannst du auch gerne einen Satz mehr dazu schreiben. Warum war das wichtig? Vielleicht hilft es jemand anderem, der sagt, boah, genau das Problem habe ich auch. Den Pop sollte ich mir vielleicht nochmal anschauen.
Mama.
Und so hilft es gleich noch jemand anderem weiter. Ja, das Ganze gilt noch bis Sonntag. Das heißt, heute, morgen, übermorgen könnt ihr noch in die Kommentare schreiben, um bei dem Gewinnspiel dabei zu sein. Die Chancen liegen übrigens immer sehr gut. Wir hatten die letzte Zeit in der Regel zwischen 5 und aus einmal ungefähr 20, die mitgemacht haben. Also selbst wenn es 20 wären, 3 Gewinne für 20, ist schon nicht schlecht. Also du wirst keine Lotterie finden mit echten Gewinnchancen, wie hier bei uns im Pott. Ja, aber jetzt freue ich mich auf ein Interview. Denn wir sind bei ganz besonderen Leuten hier. Die beiden kenne ich schon lange. Ich weiß gar nicht, wie lange. 10 Jahre plus.
Melanie ja länger als
ich. Melanie weiß das wahrscheinlich besser als ich, aber das ist schon ziemlich, ziemlich lang. Und die Kinder kenne ich alle, solange sie leben. Das ist noch länger, gell?
9 Jahre.
Und wir haben euch ein paar Fragen mitgebracht, wo ich denke, die A, interessant sind, aber B, die ein oder andere auch vielleicht jemand anderem einen Tipp hilft, weiterhilft mit dem, wo ihr selbst schon gelernt habt und was ihr praktiziert als Eltern. Und die erste Frage ist die, wie hat eure Geschichte begonnen? Seid ihr aus einem christlichen Elternhaus, seid ihr so wie Jesus und ich einfach später irgendwann zum Glauben gekommen, nachdem man eigentlich nur ein bisschen religiös war vorher? Oder wie war das bei euch?
Was?
Ja, also bei mir war es so, ich bin als Kind in einer katholischen Kirche aufgewachsen. Meine Mutter war evangelisch, mein Vater katholisch und ja, hatte so als Kind durch meine Oma, die abends immer so an unser Bett gekommen ist. Ich habe noch einen Bruder, meinen Bruder und mir, so das Vater unser beigebracht. Und ich habe so als Kind eigentlich schon so meinen Kinderglauben auch gehabt, dass ich selber auch danach schon mit Gott geredet habe, gebetet habe. Über Dinge, die mir wichtig waren, so abends vorm Einschlafen. Ja, habe diesen Kinderglauben so als Teenager so ein bisschen verloren. Und das war, ich bin in der ehemaligen DDR aufgewachsen, sozusagen mit dem Sozialismus groß geworden. Und in dieser Zeit, als ich so Jugendlicher wurde, war halt die Wende 1989-90, da bin ich dann durch die Jugendlichen, mit denen ich damals Kontakt hatte, mehr in diese rechtsextreme Richtung gekommen. Bei uns in der katholischen Kirchengemeinde, wir hatten da nicht mehr den Bezug nach der Schule zueinander und ich habe dann ja mit jungen Männern meistens halt so, die ich halt kennengelernt hatte, dann Zeit verbracht, die halt so in dieser rechten Milieu waren. Habe dann erst nach einigen Jahren gemerkt, dass ich da wirklich auf einem Irrweg war. Also ich war als Jugendlicher, ich war suchend und dachte, ich hätte das gefunden, nachdem ich gesucht habe, aber habe dann auch ja durch schlimme Erfahrungen, Gewalt, die in diesem Bereich war, auch Alkohol, Dinge, die mir einfach nicht gut getan haben, habe ich gemerkt, dass ich nicht auf dem richtigen Weg bin. Und ich habe durch einen freikirchlichen Pastor, der damals in einem Lehrlingswohnheim war, in dem ich auch gewohnt hatte, habe ich ja den Kontakt zu Gott wiederbekommen und habe dann ja, mich dann auch von diesem Rechtsextremismus wieder abgewandt und habe mich dann ja mehr und mehr mit dem Glauben beschäftigt, angefangen in der Bibel zu lesen, was ich so als Kind und Jugendlicher nie gelernt hatte in meiner Gemeinde. Ja, und habe dadurch halt zu einer lebendigen Beziehung zu Gott gefunden. Ich habe gemerkt, dass er mir vergibt, dass ich, ja, das war das Wichtigste eigentlich. Fühlte mich eigentlich so in dem Moment, als ich das erkannt habe, wie der verlorene Sohn, der zurückgekehrt ist zum Vater im Himmel.
Ja, verstehe. Wie war es bei dir?
Also bei mir war es so, ich bin auch in der katholischen Kirche groß geworden, war da auch Kommunionkind, war auch Messdiener. Und habe aber ab einer gewissen Zeit mich nicht mehr so für den Glauben interessiert. Bei mir war das halt so, dass dann plötzlich meine Oma verstorben war, beziehungsweise im Sterben lag. Und ich hatte eine Freundin, die hatte mir mal von der Gemeinde erzählt. Anfangs wollte ich irgendwie nicht so dahin gehen. Und dann hatte ich auf einmal so das Bedürfnis, wieder den Kontakt zu Gott zu suchen. Bin dann mal in die Gemeinde gekommen. Und war sehr positiv überrascht, habe an dem Tag auch mein Leben Jesus übergeben und habe auch wirklich gemerkt, dass ich die ganze Zeit eigentlich auf einer Suche war. Also früher bin ich so bestimmten Künstlern hinterhergefahren, hatte die zwar auch getroffen, aber irgendwie habe ich gemerkt, mein Herz ist einfach trotzdem nicht voll. Und diese Liebe, die ich gesucht habe, die kann mir noch nicht mal meinen Mann geben, die kann mir nur Gott geben und Jesus.
Nein. Also habt ihr beide einen katholischen Hintergrund und seid letztendlich über ganz interessante Wege
in die Freikirche.
In der Freikirche auch mit Jesus selbst in Berührung gekommen. Ja, cool. Und wie lange seid ihr jetzt im Christuszentrum? Das hört mich gerade mal.
Also ich gehe jetzt seit 2004 ins Christuszentrum. Nee, 2003.
Wow, das ist schon.
Seit dem 28. oder 29. Februar, das weiß ich noch genau.
29, das wäre jetzt sogar ein Schaltjahr.
Ja, ich weiß es nicht, war 28. oder 29. Okay. Da war auch eine Taufe gerade im Christuszentrum.
Ja, cool.
Und bei mir, ich bin so seit 2013, also so 7 Jahre jetzt Mitglied, ja.
Auch schon wieder 7 Jahre, wie die Zeit vergeht. Mhm. Ja, wow. Okay, vielen Dank.
Ja, ein
Ohrenkäfer. Ein Ohrenkäfer ist auf dem Teppich.
Ist egal.
Super. Der darf nicht mit.
Weit weg von den Ohren kann nichts passieren.
Ja, alles gut.
Aber unheimlich, das ist ja auch mein Schuh.
Ist nicht so schlimm, Johanna, ist okay.
Ohrenkneifer am Schuh, das ist richtig.
Das sind die Herausforderungen, die wir schon beinahe wieder
vergessen haben. Da greif dich an, lala, lala.
Die wir schon mal da wieder vergessen haben, weil unsere Kinder jetzt völlig.
Boah,
ich darf
nicht hier springen.
Ja, mein Scheißen ist der Ohrenkneifer.
Okay, aber ich habe noch eine Frage an dich. Ihr seid ja jetzt, das merkt man gerade auch als Eltern, durchaus in Herausforderungen, so mit drei doch noch recht jungen Kindern und auch noch so lebendigen Kindern, ist das Leben nicht immer nur Zuckerschlecken, oder? Auch als Eltern nicht. Da hat man schon manchmal seinen Krampf, das alles.
Ja.
So hinzukriegen, wie es sein soll, weil, ja, wir kennen das selbst. Unsere Kinder sind ja inzwischen ein bisschen größer, aber wir erinnern uns noch ganz schwach, wie das damals war, wo ihr jetzt seid. Und das ist schon eine herausfordernde Zeit. Habt ihr denn ein paar Tipps, die ihr Eltern mitgeben könntet? Weil wir haben in unserer Kirche, weiß ich, viele Eltern auch mit Kindern in ähnlichem Alter, die würden sich bestimmt freuen. Oder auch andere Zuschauer, was für Tipps ihr so als erfahrene Eltern für die anderen bereit habt.
Ich denke mal etwas euch vor. Jesus ist der Kampf der Wind. Er hat die Welt erschaffen. Er ist für unsere Sünden gestorben.
Das stimmt.
Schön, Johanna.
Super.
Aber jetzt lass uns machen.
Ja. So, jetzt darf Mama und Papa was sagen.
Genau.
Okay?
Also ich finde es wichtig, dass man einfach feste Tagesstrukturen hat. Gerade jetzt so in dieser Corona-Zeit habe ich das gemerkt. Weil gerade wenn auch keine Schule da ist, wenn kein Kindergarten ist, dass man trotzdem so eine feste Tagesstruktur hat. Ich merke auch, dass es uns gut tut, dass wir jetzt Sachen einfach gemeinsam als Familie machen. Wir haben uns zum Beispiel jetzt in der Corona-Zeit angewöhnt, abends im Psalm 91 zu beten. damit wir das nicht vergessen, wenn es so quirlig ist mit den Kindern, haben wir uns extra beim Handy eine Erinnerung gemacht. Und das schult auch nochmal so dieses Zusammensein. Oder einmal hatten wir auch ein schönes Erlebnis. Ich mag das mal mit dem Loben erzählen abends.
Ja. Also bei mir, ich merke halt so, dass ich so oft ein bisschen auch herausgefordert bin. Manchmal hat man so einen anstrengenden Tag und dann ist man auch so ein bisschen durch unsere Prägung hier in unserem Land halt auch sehr kritisch, sieht dann so beim Essen dann oft die Dinge, die eigentlich nicht so laufen, wie sie laufen sollten, dass ja das Essen mit den Händen angefasst wird oder so. Und dann war das mal so an einem Abend irgendwie, wir hatten da gesessen und irgendwie hatte ich erst zwei Sachen, die mir so aufgefallen waren, die ich jetzt eher dann ansprechen wollte, die nicht so gut waren, aber ich habe dann gesagt, nee, jetzt gucken wir einfach mal, was ist denn gut. Und dann haben wir angefangen uns zu loben und dann haben wir das letztendlich nachher reihe rumgemacht, dass jeder von uns über jeden was Positives gesagt hat. So. Und nachher war eine ganz andere Stimmung und Atmosphäre dann super bei diesem Abendessen und danach. Und das hat irgendwie den ganzen Abend noch nachgewirkt. Das war einfach ein richtig schönes Erlebnis, dass wir einfach mal gesagt haben, wir lassen jetzt mal das, was man vielleicht kritisieren könnte und gucken mal, was war denn toll und was war gut. Auch auf den Tag zurückblicken. So. Das war ein schönes Erlebnis. Mhm. Und da wollen wir natürlich dran festhalten. Es gibt immer wieder Tage, da klappt es nicht so gut. Und dann aber immer wieder dahin zurückzukommen, zu sagen, wir wollen loben, wir wollen uns ermutigen, auferbauen.
Ihr könnt eure Oma, eure T-Shirts verwechseln.
Ja, könnt ihr verwechseln, gell? Steht selbe drauf.
Das stimmt. Und was mir auch gerade nochmal einfällt, was mir als Mama auch immer wieder hilft, wenn ich so an eine Grenze komme, dass ich mir immer wieder dann, dass ich rausgehe aus der Situation und dann bete und dann komme ich langsam wirklich runter. Das merke ich immer, das tut mir gut, dass ich da Gott habe.
Ja, das sind weise Inhalte, die uns da gerade weitergeht. Gerade das mit dem Loben. Die Alten sagten schon mal, loben zieht nach oben, ne? Und danken schützt vor Wanken und das ist... Da ist ganz viel dran. Die Atmosphäre, gerade in der Wohnung jetzt, wie hier mit drei Kindern, die ist entweder gut oder sie ist immer schlecht. Und Loben verändert die Atmosphäre. Ja, und Grenzen setzen, um Struktur zu haben. Coole Tipps, vielen Dank. Ich glaube, das wird dem einen oder anderen schon ein guter Impuls sein. Was habt ihr denn sonst so mit Gott erlebt, was ihr gerne mitteilen würdet? Wo könnte eine Ermutigung sein, gerade für jemanden? So, hier sind wir wieder. Wir haben ein bisschen uns ausgedünnt. Chris ist rübergegangen, um ein bisschen bei den Kids zu bleiben. Das war ein bisschen sehr unruhig. Wir konnten leider nicht durchfilmen. Aber das macht nichts. Wir können ja schneiden.
Dreharbeiten im eigenen Haus.
Dreharbeiten ist aufregend für Kinder. Ganz, ganz klar. Absolut. Aber wir waren ja bei der letzten Frage oder der vorletzten Frage. Was hast du oder was habt ihr mit Gott erlebt, was uns ermutigen könnte?
Also was mir sehr geholfen hat, ist, als ich mit Tabitha, meiner Großen, schwanger war, hatte ich Zytomegalie. Und wenn das auf das Kind übertragen wird im Bauch, ist es so, dass das Kind behindert zur Welt kommen könnte oder zum Beispiel blind oder aber eine Totgeburt. Und das war halt sehr herausfordernd für uns, weil es auch das erste Kind war. Und wir einfach nicht wussten, kriegen wir jetzt ein gesundes oder ein behindertes Kind. Und da habe ich halt ganz stark gemerkt, wie mich die Leute in der Gemeinde getragen hatten durch Gebet. Die haben ganz viel gebetet, die haben mir ganz viel zugesprochen. Und Tabitha ist gesund auf die Welt gekommen.
Ja, ja.
Was ich da auch sehr interessant fand, ich hatte mich einfach mal beraten, wie das ist so mit Kindern mit Schwerbehinderung, wenn die auf die Welt kommen. Und ich habe dann später diese Frau, die mich beraten hat, in der Stadt wieder gesehen und hat gesagt, an sie erinnere ich mich noch. Sie waren eine der wenigen Frauen, die trotz allem positiv waren. Und das hat mich richtig begeistert.
Ja, guck mal, das ist hängen geblieben. Ne?
Ja.
Wow. Ja, das ist stark. Das ist ein tolles Zeugnis. Immer wieder, wenn du deine Tochter anschaust, weißt du,
ja,
das ist ein Wunder auf zwei Beinen letztendlich auch. Es hätte ganz anders sein können. Ja.
Ja.
Danke Gott. Ja, das sind die kleinen Dinge, die großen Unterschiede machen. Glauben ist klein, aber bewirkt Großes. Der berühmte Senfkorn-Glauben. Das wäre dann auch der Übergang zur letzten Frage. Wofür bist du oder wofür seid ihr beide auch als Ehepaar gerade dankbar?
Also wir sind auf der einen Seite natürlich dankbar, dass wir jetzt gesund durch diese Corona-Chance gegangen sind, dass auch unsere, die Mitmenschen, die wir kennen, unsere Lieben, dass es denen gut geht. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich bestimmte Kontakte intensivieren konnte.
Ach, guck mal.
Und da ist jetzt eine ganz andere Nähe entstanden. Zwar kann man sich nicht so sehen, beziehungsweise jetzt kann man das ja wieder langsam machen, aber auf einmal telefoniere ich wieder mehr mit Menschen und habe wieder einen ganz anderen Kontakt zu denen. Das war auch sehr schön. Und was ich auch insgesamt sehr schön finde, ich habe den Eindruck, die Leute sind dadurch offener, dass man da eher über den Glauben reden kann und offener für Gott und Jesus. Und das finde ich natürlich auch sehr klasse. Mhm.
Ja, super. Wow, mehr Kontakt durch Corona. Das wäre ja fast schon eine Überschrift für eine Tageszeitung. Mehr Kontakt durch Corona. Du hast die Chance wirklich genutzt, die in dieser Krise steckt. Das gefällt mir. Ja, und dann kommen wir jetzt zu dem Thema. Das ist ja super spannend. Ich habe es mir noch nicht durchgelesen. Ich bin gerade sehr gespannt. Sei ein Versager, sagt meine Frau. Ja.
Ja.
Jetzt bin ich einfach nur gespannt.
Mhm.
Weil wie ich ein Versager bin, das weiß ich sogar, das ist gar nicht so schwer.
Das haben wir alles schon geschafft.
Wir haben alles schon
daneben gehauen. Und das Schöne bei Gott ist, dass Gott weiß, dass wir Fehler haben, dass wir Grenzen haben, dass Dinge, die wir uns vornehmen, oft nicht so funktionieren. Und ich möchte euch herausfordern heute und auch mich selber herausfordern, Versager zu sein.
Boah.
Wenn wir die Bibel aufmerksam studieren und die Personen, die uns aus dem Buch der Bücher entgegenkommen, sozusagen uns genauer betrachten, finden wir eigentlich nur Versager.
Harte Worte.
Mose zum Beispiel, der im Alten Testament ganz groß geschrieben wird, der das Volk aus Ägypten herausgeführt hat, der Wunder und Zeichen getan hat, im Auftrag Gottes gehandelt hat, dem der Weltmacht schlechthin die Stirn geboten hat zu seiner Zeit. Wir wissen, er hat versagt, er hat einen Ägypter erschlagen, der einen Israeliten misshandelt hat, er war ein Mörder. Im Neuen Testament, der Mann, der die meisten Bücher des Neuen Testaments verfasst hat, Paulus, war gleichermaßen ein Mensch, der die Christen verfolgt hat seiner Zeit und auch zumindest im Auftrag Mord und Gefängnis und Leid über Menschen gebracht hat. Ja, und David hat die Ehe gebrochen, hat auch einen Mord verursacht. Also es ist fast gruselig, die Bibel zu lesen und die Menschen zu sehen. Und trotzdem, trotz ihrer Gebrochenheit, trotz ihrer schrägen Lebensgeschichte, trotz der Tiefschläge, die es bei diesen Menschen gibt in der Bibel, finden wir, dass Gott ihnen begegnet ist, dass er Bündnisse mit einzelnen von ihnen eingegangen ist und mit ihnen Geschichte geschrieben hat, auch zu unserem Vorbild, damit wir lernen, vielleicht ein paar Fehler weniger machen, die sie gemacht haben, und aber auch eines verstehen, ich muss und ich kann Gott nicht beweisen, wie toll ich bin. Weil Christus musste ja kommen, weil wir alle ultimativ versagt haben. Wir haben gesündigt. Wir haben alle nicht den Standard Gottes gelebt. Aber da will ich eigentlich gar nicht hin, nur mal so, um das Gesamtbild zu zeigen. Mein erster Gedanke von dreien heute ist, tu, was Jesus tat. Vielleicht hast du wie ich das gleichnamige Buch von Robbie Dawkins gelesen, einer meiner Lieblingsautoren der letzten Zeit. Und zwei oder drei seiner Bücher, ich glaube zwei seiner Bücher, haben wir auch unseren Kleingruppenleitern als Pflichtlektüre gegeben, haben gesagt, das müsst ihr unbedingt lesen, das ist so hilfreich. Was ich an ihm schätze, ist seine Authentizität. Er schreibt darüber, wie er Dinge für Gott versucht und wie er versagt. Und das ist so sympathisch, weil klar, wir hören alle auch gerne die Geschichten, das Wunder, was du mit deiner Tochter erlebt hast. Wir wollen die Happy End Geschichten, die gut ausgehen.
Ja.
Aber was ist denn, wenn es eben nicht funktioniert? Wenn ich für jemanden bete und es klappt nicht und er bleibt krank, wie gehe ich damit um? Und das muss ich auch lernen. Und mir persönlich tut es so gut, von Leuten zu hören, die sagen, hey, bei mir hat es nicht funktioniert und ich bin so und so damit umgegangen. Aber ich habe deswegen nicht aufgegeben, an Wunder zu glauben und für Wunder zu beten. Das ist eigentlich die ganze Message schon, die ich dir heute vermitteln möchte.
Das war kurz.
Ich bin noch nicht fertig. Johannes 14, Vers 12, da sagt Jesus uns, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Vielen wurde sich den Kopf zerbrochen, was sind die größeren Werke? Und ich mag, was du uns immer predigst, du sagst, lass uns doch erstmal die Dinge tun, die Jesus getan hat, und uns dann den Kopf zerbrechen, was wohl die größeren sind. Und eigentlich geht es genau darum, Matthäus 10, 8, heilt Kranke, reinigt Aussätzige, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gibt es. So, wenn du nach deiner Berufung suchst, lieber Christ, hier hast du sie, heile Kranke, wecke Tote auf, treibe Dämonen aus. Das ist Reich Gottes bauen, Reich Gottes in Tat und in Kraft. Der zweite Gedanke ist, tu, was du nicht kannst. Wahrscheinlich kannst du genau diese Dinge nicht, genauso wenig wie ich. Aus mir heraus kann ich niemanden gesund machen, kann niemanden vom Tod zurückholen und kann keinen Dämon austreiben. Aber mit Jesus und Jesus in mir kann ich all das. Wir lesen voller Spannung Geschichten, und jetzt, oh, das habe ich gar nicht, also als wir die Themen vorbereiten, wir sortieren die Themen vor und gucken dann, wo wir sie aufnehmen. Es kommt nämlich der Name deiner Tochter gleich. Ja. Lukas 7, zunächst noch davor, Vers 13 bis 15. Da hat Jesus einen jungen Mann von den Toten zurückgeholt. Die Bibel berichtet uns, er war der einzige Sohn einer Witwe. Und was das für eine Frau bedeutet, auch heute, wenn man sich vorstellt, der Ehemann ist gestorben, dann der einzige Sohn. Und für diese Frau im damaligen Kulturkreis bedeutete das auch gleich, ja, Existenz verloren, keine Einkommensquelle mehr da, weil er war ihre Versorgung, ihre Rentenversicherung, über das Elend und über den Schmerz, das eigene Kind zu Grabe zu tragen, dann auch noch das. Aber Jesus sieht sie, und wir lesen, was er tut. Als der Herr sie sah, erbarmte er sich über sie und sprach zu ihr, weine nicht. Und er trat hinzu und rührte den Sarg an. Die Träger aber standen still, und er sprach, junger Mann, ich sage dir, steh auf. Und der Tote setzte sich auf und fing an zu reden, und er gab ihm seine Mutter. Jesus hat die Beerdigung ruiniert.
Gott sei Dank.
Und wenn du den Pop Tödliche Lügen noch nicht gesehen hast, da sind der Bernd und ich in Dietz im Robert Heck Park, das ist ein ganz, ganz alter Friedhof, da spreche ich über das Thema, dass nicht jeder Tod eines Menschen Gottes Wille ist. Der Tod war grundsätzlich überhaupt erstmal gar nicht Gottes Wille. Und dass ein Mensch früh stirbt, ist nicht Gottes Plan, sondern verschiedene Umstände, Faktoren, die dazu beitragen können das Leben verkürzen oder auch verlängern. Das ist nicht unser Thema heute, deswegen verweise ich auf diesen anderen Punkt. Aber wenn das so gewesen wäre und Jesus etwas aufgehoben hätte, was Gott der Vater so gewollt hätte, hätte er schon nicht mehr für uns sündlos am Kreuz sterben können, dann hätte er es vermasselt. Aber er schenkt diesen jungen Mann seiner Mutter zurück. Dann in der Apostelgeschichte, die Jünger haben nach Jesu Tod und Auferstehung und Auffahrt in den Himmel das Gleiche getan, zum Beispiel Petrus. Apostelgeschichte 9, Vers 40, da steht, da ließ Petrus alle hinausgehen, kniete nieder und betete. Dann wandte er sich zu dem Leichnam und sprach, Tabitha, steh auf. Sie aber öffnete ihre Augen, und als sie den Petrus sah, setzte sie sich auf. Was für ein gewaltiges Wunder. Keine Krankheitsmacht, nicht einmal der Tod selbst kann der Kraft Christi etwas entgegensetzen. Und Tote aufzuerwecken gehört spätestens zu den Dingen, die auch du nicht tun kannst. Viele Sachen erscheinen uns im Bereich des menschlich Möglichen. Vielleicht ein Stück weit Menschen zu lieben, vielleicht manches Gebet für Kranke, was Trost oder die Zuwendung, die Berührung, die man einem anderen schenkt, die löst Wohlbefinden aus. Aber spätestens beim Tote auferwecken sind wir weit, weit, weit jenseits des menschlichen Einflussbereichs. Wir sehnen uns danach, Dinge unter Kontrolle zu haben und Dinge zu beherrschen und im Rahmen unserer Kompetenz zu wirken. Wenn du Christ bist, ist das nicht dein, wie soll ich sagen, nicht dein Teich. Du musst hinaus aufs offene Meer. Und ich auch. Und es macht uns Angst. Und wir denken, wow, wie wird das aussehen? Glaube buchstabiert man nämlich so R-I-S-I-K-O. Risiko. Ja, ja. Und ohne das Risiko zu versagen, gelingt es nicht.
Ich kann mich erinnern, es ist viele Jahre her, da waren wir noch als Gemeinde in unseren Anfängen in Hadamar und du hast gesagt, Gott hat zu mir gesprochen, wir machen jetzt Heilungsgottesdienste. Ich war nicht begeistert, ich fand das furchtbar. Ich habe versucht, dem Bernd das auszureden, weil meine große Panik war, es kommt jemand, am besten im Rollstuhl, wir beten für die Person, nichts passiert und sie rollt wieder raus. Es war so mein persönlicher Albtraum, die Angst, wir können das doch nicht. Natürlich können wir das nicht. Das erwartet Gott ja gar nicht. Und ich habe da schwer mit mir gekämpft, du hast mich ausgehalten. Wir haben dann trotzdem Heilungsgottesdienste gemacht.
Bist du da überall in Deutschland?
Und sogar darüber hinaus tun sie bis heute. Und ein Schlüssel für mich damals war, dass Gott zu mir gesagt hat, Iris, du bist zuständig für den Gehorsam und ich für die Wunder. Und das hat mich entspannt. Ein guter Name. Ich dachte, okay, ich bete einfach, ich entledige mich diesem Druck, ich muss ja jetzt was beweisen, ich kann es nicht tun. Und bis heute ist es so, Menschen werden gesund und manche Menschen erleben nicht ihre Heilung. Oder als Prozess oder auch gar nicht. Und manche sind auch gestorben, für die ich gebetet habe. Und was tue ich jetzt? Hör ich auf zu beten? Nein, ich tue weiter das, was Jesus mir aufgetragen hat und freue mich über jedes Wunder, was geschieht.
Und es gibt unendlich viele Faktoren, die eine Heilung verhindern, behindern oder verlangsamen können, die wir als die, die beten, überhaupt nicht wissen können. Richtig. Die oft in den Menschen selbst liegen oder in Umständen, die Menschen zu etwas gemacht haben oder Glaubenssätze, die entstanden sind und so weiter. Wir können das nicht. Bis hin zu handfester Sünde, wie wir nicht kennen, keine Ahnung.
Genau. Geistliche Kämpfe, geistliche Faktoren, das ist ein Riesengebiet.
Manchmal reicht schon Unglaube.
Ja.
Jemand, der sagt, bete mit mir, aber eigentlich denkt er, passiert ja eh nichts.
Richtig.
Reicht manchmal schon.
Ja, als Kontrapunkt für den Glauben.
Verhindert, bis es durchkommt.
Ich möchte euch gerne ein Stück weit in dieses Buch mit hineinnehmen und zum Thema Tote auferwecken eine Geschichte vorlesen. Eine ungewöhnliche Aktion nach der Schule. Klingeling! An einem Nachmittag sah ich, dass das Telefon den ganzen Tag über geklingelt hatte. Ich sah mir die Nummer an. Es war mein ältester Sohn Judah, der zur Highschool ging. Ich nahm den Hörer ab und konnte am anderen Ende der Leitung seine Aufregung hören. Papa, Papa, du musst sofort herkommen. Du musst... Ach, sag einfach bitte, dass du gleich kommst. Das war Judah in Höchstform und ich wusste, dass er ein Nein nicht akzeptieren würde. Was ist los? Fragte ich ihn. Papa, eine Freundin von mir ist von der Schule nach Hause gekommen. Ihre Oma ist gestorben. Sie rief mich an und sie war so traurig. Papa, wir müssen hinfahren und dafür beten, dass die Oma wieder von den Toten auferweckt wird. Die Familie hat sonst niemanden, den sie anrufen kann. Ich habe ihr gesagt, dass du Pastor bist und dass wir kommen werden, um zu beten. Sie war sofort einverstanden. Papa, wenn wir da jetzt hinfahren, können wir ihre Oma von den Toten auferwecken, bevor der Bestatter kommt. Das war ein äußerst ungünstiger Zeitpunkt. Ich sagte, Judah, ich kann jetzt wirklich nicht kommen. Ich habe heute Mittag mehrere Dienstbesprechungen. Papa, fuhr er fort, wir haben jetzt wirklich eine tote Person, für die wir beten müssen. Die Gelegenheit kommt so schnell nicht wieder. Du musst herkommen. Judah wusste schon immer, wie er mich überzeugen konnte. Also fuhren wir eine halbe Stunde später zu der Familie. In seiner Euphorie meinte er, das ist so genial, meine ganze Schule wird zu Jesus geführt, weil wir eine Tote zum Leben erwecken. Zu der Zeit lebte eine liebe russische Praktikantin namens Zanna bei uns, die sehr schüchtern war. Sie sah mich und Judah abwechselnd an und fragte dann zögerlich, ich möchte auch gerne eine Tote wieder zum Leben erwecken, kann ich mitkommen? Klar, meinte ich, lass uns losfahren. Als wir bei dem Haus der Familie ankamen, waren sie und Judah viel zu aufgeregt. Ich sagte, also ihr beiden müsst euch jetzt erstmal beruhigen und still sein. Hier ist soeben ein Familienmitglied gestorben und die Angehörigen haben gerade eine echt heftige Zeit. Hier geht es jetzt nicht um uns und unsere Begeisterung, Tote aufzuerwecken. Zanna schaute auf den Boden. Es tut mir leid. Nein, damit meine ich nicht dich, sagte ich und warf meinem Sohn einen eindeutigen Blick zu. Ausgestattet mit einer schwarzen Bibel betraten wir mit größtem Respekt das Haus. Judas Schulfreundin führte uns in den Raum, in dem die Verstorbene lag. Die ganze Familie war versammelt und ich las laut
Psalm 23?
Psalm 23 vor. Den hatten wir gestern.
Genau.
Noch nie zuvor, das ist witzig, das war mir nicht bewusst, noch nie zuvor war ich in einer solchen Situation gewesen und ich entschied mich dafür, dass ein Gebet für die Auferstehung der verstorbenen Großmutter vor der gesamten Familie deplatziert war. Ich fragte, ob ich ein paar Minuten mit der Großmutter alleine sein könnte. Die Familie war einverstanden. Jemand fragte, machen Sie das, um die letzten Rituale auszuführen? Ja, so in der Art, stammelte ich. Als alle den Raum verlassen hatten, sagte ich zu Judah und Sanna, okay, lasst uns leise sein. Wir wollen die Familie mit Respekt behandeln. Ich legte meine Hand unter den Kopf der Verstorbenen und sprach aus, Auferstehungskraft, im Namen Jesu, steh auf! Nichts geschah. Judah betete wie verrückt zu ihren Füßen und ich sagte, Lebensatem, fülle diese Lungen. Ich blies über ihren Brustkorb, aber es tat sich nichts, außer dass sich ihre Haare bewegten. Nach etwa 10 Minuten sah Judah mich an und sagte, Papa, ich weiß, was falsch läuft. Es gab doch in der Bibel ein paar Menschen, die sich auf die Toten legten, oder? Ich sah auf die tote Frau vor mir und sagte, naja, ein 16-Jähriger schneidet aber sicher besser ab als ein Mann in den 40ern. Judah sah unsere russische Praktikantin an und sagte, ein russisches Mädchen schneidet aber sogar noch besser ab. Wir sagen ihnen einfach, dass man das in Russland so macht.
Die letzten Rituale. Oh Gott.
Sanna ablasste. Jetzt kriege ich Angst. Genau in dem Moment ging die Tür auf. Ein junger Mann kam mit einer Frau mittleren Alters in das Zimmer. Er sagte, das Ganze hört jetzt auf. Ich sah, dass der Kopf der Verstorbenen zur Seite geneigt war und führte den Kopf wieder zur Mitte und brachte ihre Haare in Ordnung. Fast zur gleichen Frau rief die Frau, die eben hereingekommen war. Du meine Güte, schaut euch Mama an. Ihr Gesicht hat wieder Farbe bekommen und sie sieht so aus, als ob sie gleich etwas sagen könnte. Ich konnte es nicht wirklich glauben, aber der junge Mann unterbrach sie und meinte, dieser Mann ist kein Pfarrer. Dann sah er uns an und sagte, Sie sind nicht katholisch, oder? Ich muss Sie jetzt wirklich bitten zu gehen. Als er das gesagt hatte, fühlten wir uns, als ob der Glaube aus der Luft gesaugt worden wäre. Wir bekundeten den Menschen noch schnell unser Beileid und verließen dann das Haus. Judah umarmte seine Schulfreundin zum Abschied. Auf dem Bürgersteig brach dann jedoch die Enttäuschung aus ihm heraus. Ach Mensch, meinte er, wir waren so nah dran. Wir fuhren stillschweigend zu uns nach Hause. Ich schaute meinen Sohn immer wieder an. Er hatte den Kopf an die Scheibe gelehnt und starrte gedankenversunken aus dem Fenster. Mein Herz war ganz schwer, weil Judah entmutigt war. Hey, das ist schon in Ordnung, meinte ich. Du musst dich jetzt nicht schlecht fühlen. Wir haben alles getan, was wir konnten. Was meinst du? Entgegnete er überrascht. Fühlst du dich nicht entmutigt? Fragte ich ihn. Nee, Papa, keine Chance, teilte er mir strahlend mit. Ich denke gar nicht darüber nach. Ich dachte daran, wie wir das nächste Mal vorgehen, wenn wir wieder dafür beten, einen Toten zum Leben zu erwecken. Ich überlege gerade, wie wir öfter an tote Menschen gelangen können. Das ist die Eintrittskarte, Papa. Wir müssen für mehr Tote beten. Vor lauter Stolz wischte ich mir eine Träne aus dem Augenwinkel.
Wow. Möge das die nächste Generation auch in Deutschland sein.
Amen.
So kühn und mutig auf so diese Werke von Jesus zu gehen. Mhm. Nicht mal die größeren.
Als wir vor knapp 1,5 Jahren Besuch hatten von einem ganz lieben Bruder aus der Schweiz, das war der Jason Chin, ich erinnert ihr euch daran,
ja.
Hat ein paar sehr bewegende, glaubensstärkende Tage bei uns gedient in der Gemeinde. Und an dem ersten Abend, wo er bei uns zum Abendessen war, hat er uns ein paar Geschichten erzählt von einem anderen Pastor, den wir dann auch gleich eingeladen haben. Das war der Georg Karl. Der war dann dieses Jahr im Januar bei uns zu Gast. Von Totenauferweckung und von Totenauferweckung sogar in Deutschland. Und ich weiß noch, wir saßen da. Ich glaube, ich hatte Putenschnitzel gemacht und einen Käsekuchen als Dessert. Und ich sitze an diesem Tisch und ich fange an zu weinen, weil ich dachte, ja, nicht nur in Afrika, nicht nur in Asien, irgendwo in der dritten Welt, sondern hier bei uns ist es passiert. Der gleiche Gott,
Nein.
Der Kranke heilt und Tote auferweckt, hat in Deutschland genau das getan. Wir wissen es von einem anderen Freund aus einer Gemeinde in Hannover, der das erlebt hat. Und es hat mich so berührt und da habe ich eine Entscheidung getroffen. Ich habe ihm ganz viele Fragen gestellt, dem Jason, und dann habe ich mich entschieden, das Gleiche zu tun, was er berichtet hat, was die getan hatten, die das erlebt haben. Nämlich alle Bibelstellen zu studieren, was um Totenauferweckung geht, um mich Gott zur Verfügung zu stellen. Ich bin kein sehr mutiger Mensch, was solche Sachen betrifft. Ich habe eigentlich im Natürlichen eine sehr hohe Hemmschwelle, aber ich bin entschieden, bin absolut entschieden, Gott zur Verfügung zu stehen. Und hatte auch Gelegenheit, ja, eine Freundin zu begleiten, die tatsächlich ein behindertes Kind geboren hat. Und wir gehofft und gebetet und lange geglaubt haben, was aber dann im Oktober letztes Jahr verstorben ist. Und das war auch für mich ein innerer Kampf, aber wir haben auch Wunderschritte erlebt, auch in dem kurzen Leben dieses Kindes. Aber ich bin entschieden, es wieder zu tun. Ich bin entschieden, wieder für das Unmögliche zu glauben. Egal welcher Krankheit oder welcher Diagnose wir ins Angesicht schauen. Nein. Er beschreibt dann hier etwas, und ich habe uns mal eine Handel mitgebracht, wie wichtig es ist, über die eigenen Grenzen zu gehen und wirklich das Versagen sozusagen zu provozieren. Und ich habe jetzt hier meinen starken Muskelmann neben mir sitzen und würde dich gerne herausfordern, mit einer Hand mal so die Handel zu hören, so lange wie du kannst. Ihr könnt ja mal die Zeit mitstoppen. Oh, ja. Und das zu Hause nachmachen, das sind 4 Kilo. Eine Kettlebell, 4 Kilo, die gab es noch nicht mal bei Mali. Ich habe die andere war mir zu schwer zum Hertragen.
Sei dann.
Bis zum Anschlag, schreibt er dann. Push to Failure ist eine Trainingspraxis, die beim Bodybuilding praktiziert wird. Hier wird bis zum Anschlag trainiert, also das ist jetzt kein typisches Beispiel dafür, aber ein Bild für euch. Bis zum Anschlag, bis die Muskeln versagen und das Gewicht nicht mehr länger gehoben werden kann. In den Studios feuern die Trainer an, bis zum Anschlag, bis zum Maximum. Das ist das Ziel. Wenn du das Maximum erreicht hast und nicht mehr weiter kannst, erfolgt das stärkste Muskelwachstum. Wir wollen Versagen vermeiden. Aber wenn wir über unsere Grenzen hinausgehen, lernen wir, mit den Risiken umzugehen. Und wir lernen, unsere Grenzen kennen. Jesus sagt, dass es um mehr als um unsere Identität geht, als um Wunder. Erfolg ist bei Gott die Frage unseres Gehorsams. Die Ergebnisse sind ihm vorbehalten, nicht uns. Das Gleiche, was Gott zu mir gesagt hat. Du bist für den Gehorsam zuständig und ich für die Wunder. Wenn wir bis zum Maximum gehen, hilft uns das dabei, den Fokus nicht auf das Ergebnis zu legen. Wenn unser Dienst auf den Ergebnissen basiert, geraten wir in Gefahr, dass sich unser Dienst nur noch um uns dreht. Und das fand ich, ist eine gewaltige Lektion.
Ausgedreht.
Bis zum Versagen, ja.
Bis zum Versagen, ja, da hat er mir viel gefehlt.
Vielen Dank.
4 Kilo, ich meine, 40 Tafeln Schokoladen sollte doch ein erwachsener Mann nicht ins Wanken bringen, oder?
Ist ja nicht vom Sofa gefallen.
Nein, nein.
Und deswegen heißt mein letzter Gedanke, bitte, bitte, sei ein Versager, sei eine Versagerin. Jesus sagt in Markus 11, habt Glauben an Gott, denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, heb dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Und wenn ihr dasteht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt. Lasst uns den Glauben was zu tun geben. Ich habe euch im Gottesdienst und vielleicht auch in einem der Pop erzählt von meinem Augenwunder. Ich habe eigentlich eine Brille gebraucht, habe mich aber entschieden, das Wort Gottes wie Medizin zu nehmen. Und ich kann all die Sachen, die ich nicht mal lesen konnte, ich kann sie wieder lesen seit Anfang Februar. Ich habe das 6 Wochen lang gemacht, kurz nach Weihnachten angefangen. Und Gott hat meine Augen völlig wiederhergestellt. Und ich musste nicht so viel machen und all die Sachen machen, die man halt dann machen muss. Ich habe gedacht, naja gut, du bist jetzt Mitte 40, bald Ende 40. Dann ist das halt so.
Das glaubt ihr keiner.
Aber jemand, der auch geglaubt hat für seine Augen, der schon dennoch 20, 25 Jahre älter ist als ich, der hat mich herausgefordert in seinen Predigten. Ich habe gedacht, nein, ich will Gott vertrauen. Und ich habe mein Wunder bekommen. Ich hatte gleichzeitig Schmerzen im Fuß, in der Ferse über mehrere Monate. Ich hatte ein Unterleibsproblem. Und alle diese drei Baustellen bin ich auf die gleiche Weise angegangen. Und alle drei Baustellen sind ohne natürlich ärztliche Hilfe Geschichte. So, das ist Gott. Und er ist zu viel mehr imstande. Darum setz deinen Glauben ein. Vergrab dich ins Wort Gottes. Schieß deine, wie sagt man, die Hacken in den Boden und sag, ich gehe hier nicht weg, bis ich mein Wunder habe oder das Wunder für einen anderen Menschen, dem du dienen darfst. Menschen sind nicht groß im Reich Gottes, weil sie einen starken Willen haben oder voll ungewöhnlicher Güte sind. Menschen sind deshalb groß im Reich Gottes, wenn sie ihren Glauben in Christus setzen, anstatt in sich selbst. Von einer ganz tollen Frau Gottes aus dem hohen Norden, aus Kiel, von der Kirsten Beid, habe ich einen Satz gelernt, den ich nie wieder vergessen habe. Vor 17 Jahren habe ich den bei ihr gehört. Sie sagte, mit welcher Haltung sie an Dinge rangeht. Ich habe nichts zu verlieren und ich muss niemanden beeindrucken.
So ist es.
Das ist so entlastend, wenn es egal ist. Ja. Wenn der Mensch nachher tot ist, du hast es nicht schlimmer gemacht, verstehst du? Du hast aber einen Versuch gestartet. Wenn der Mensch nachher noch krank ist, du hast nichts verloren, aber du hast alles gegeben. Du hast dich zu einem Kanal Gottes zur Verfügung gestellt. Und wenn von 100 Leuten, für die du betest, 2 gesund werden, wie gewaltig ist das? Und wir kennen die Berichte von Menschen, die sagen, sie haben ganz lange für Leute gebetet und dann sind die Wunder gekommen, eins nach dem anderen.
John Wimber hat für 1000 Leute gebetet, bevor er das erste Mal eine Heilung gesehen hat. Der John Wimber, der wirklich für Heilung bekannt ist. Todd White, 800. Mhm. 800 Mal mit einem Menschen gebetet, um Heilung, ohne Heilung zu bekommen.
Genau.
Und nicht aufgegeben, sondern durchgebrochen. Und jetzt sind beide, also Todd White lebt ja noch, ist sehr aktiv und ist sehr bekannt als Heilungsevangelist überall auf der Welt.
Ja.
Was wäre, wenn er aufgegeben hätte bei 634 oder 718?
Ganz genau. Ja.
Also musst nicht mit Tod der Auferstehung anfangen. Stell mich nicht falsch. Was Iris sagte, war nicht. Geh mal und such ein paar Tote. Das ist zwar fantastisch, aber vielleicht fängst du einfach mit dem Kollegen an, der krank ist, oder mit dem Familienmitglied, das Schmerzen hat.
Ja.
Und du gehst dahin in deiner kleinen Welt, wo du bist, und fängst einfach mal da an. Und schau mal, was passiert, wenn du treu bist.
Mhm.
Ja, und du wirst sehen, du bist hungrig nach mehr davon.
Ja.
Wenn du einmal gemerkt hast, wie Gott durch dich jemanden geheilt hat, übernatürlich, das willst du öfters.
Ja.
Das macht Spaß. Das ist wundervoll.
Mein Ziel ist es, dich zu provozieren und das Extreme vor Augen zu halten. Dir genauso wie mir. Ich bin genauso angesprochen wie du, weil wir neigen dazu, stehen zu bleiben als Christen. Wir neigen dazu, dass wir uns in unserer Wohlfühlzone einrichten oder zumindest in dem Bereich, wo wir bisher schon Erfahrungen gemacht haben. Und wir haben schon ein paar Erfahrungen. Wir könnten uns da bequem machen. Du betest für Knie, ich für diverse Schmerzleiden und dann ziehen wir uns zurück. Aber das wollen wir nicht. Wir wollen im Glauben handeln. Und ich habe noch ein Abschlussplädoyer, und vielleicht kennst du das schon, es ist viel zitiert, ich weiß nicht, wer es das erste Mal gesagt hat, aber das kehrt zurück zu meiner Einleitung. Die Bibel ist voll von Versagern. Gott hat sie alle gebraucht und Gott will dich gebrauchen. Darum, tu Dinge, die du nicht kannst, tritt aus deiner Wohlfühlzone und sei unbedingt ein Versager. Denk daran in der Bibel, Noah war ein Trunkenbold, Abraham war zu alt, Isaak war ein Tagträumer, Jakob war ein Lügner. Lea war hässlich, Josef wurde abgelehnt und unterdrückt, Moses stotterte, Gideon war ängstlich, Samson hatte langes Haar und war ein Frauenheld, Rahab war eine Prostituierte, Jeremia und Timotheus waren zu jung, David hatte eine Affäre und war ein Mörder. Elia war suizidgefährdet, Jesaja predigte nackt, Jona rannte vor Gott davon, Naomi war eine Witwe, Hiob ging pleite, Petrus verleugnete Christus, die Jünger schliefen beim Beten ein, Martha machte sich über alles Sorgen, Maria Magdalena hatte 7 Dämonen, die Samariterin war mehrmals geschieden und lebte in Ehebruch, Zachäus war zu klein, Paulus war zu religiös, Timotheus hatte ein Magengeschwür und Lazarus war tot. Also, alles ist möglich. Bitte denke nicht gering von dir, sondern denke über die Größe deines Gottes nach, denn Gott kann und Gott will dich gebrauchen.
Ein sehr kluger Mensch sagte einmal, der hieß Albert Einstein, er sagte, Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert. Okay, da wir diese reinste Form des Wahnsinns eben hier nicht propagieren, sondern wir glauben, Veränderung bewirkt auch verändertes Erleben danach. Veränderung bewirkt Heilung, bewirkt Ganzheit, bewirkt Sinn und Ziel, vor allem wenn diese Veränderung auf Christus hin geschieht. Und jeder, der jetzt sagt, ja, bin Totalversager, dann willkommen im Club. Das habe ich auch gesagt, als ich mit 20 Jahren dieses Gebet, was ich jetzt anbiete, das erste Mal gebetet habe. Ist jetzt 32 Jahre her. Und es wirkt immer noch. Ich weiß nicht genau, wie viele Heilungen wir im Christuszentrum hatten, was ich erkunden durfte vor eben über 30 Jahren. Aber es waren sicherlich inzwischen eine vierstellige Zahl. Die sind nicht alle durch mich geschehen, die sind durch viele Menschen geschehen, die dort den gleich kostbaren Glauben entwickelt haben und eben kühn sind und das tun, was sie Iris und mich tun sehen und es selber erleben. Das ist ja nicht, was Gott für Pastoren gedacht hat, sondern für jeden, der glaubt, wie es Markus 16. Und der Start zum Glauben heißt immer, eine Beziehung zu Christus zu haben, nicht religiös zu sein. Ihr habt gehört, ihr wart katholisch vorher, ich war auch katholisch, du warst evangelisch, landeskirchlich vorher, heute sind wir alle vier freikirchlich. Heißt das, dass in den Großkirchen nichts geht? Nee, das heißt es nicht. Das heißt nur, Gott führt manchmal so und manchmal so. Es gibt auch Großkirchen, wo fantastische Dinge passieren, sowohl in der katholischen Kirche wie auch in der evangelischen. Das gibt es. Ist nicht überall so, aber es gibt es. Wir freuen uns immer, wenn wir sowas erleben und wenn wir mit Leitern zu tun haben, die deren Herz genauso dafür schlägt, dass Kranke geheilt werden, dass Gott gut ist und all die Dinge, für die wir auch stehen.
Ja.
So, deswegen, ich weiß nicht, ob wir uns jemals begegnen. Einige von unseren Pop-Zuschauern habe ich noch nie gesehen und werde ich vielleicht auch nie sehen, vielleicht weil er ganz woanders wohnt. Und ich möchte dieses Gebet anbieten, einmal mehr, um ganze Sachen mit Gott zu machen. Darum geht's. Das Leben funktioniert nicht halt mit Gott. Es funktioniert auch nicht mit Religion, es funktioniert nicht mit Philosophie. All diese Dinge können mir hier Erleichterung bringen, aber die führen mich weder in den Himmel, noch bringen die mir eine lebendige Beziehung zu Gott, dass ich mit ihm umgehen kann in meinem Alltag. Aber genau das möchte Gott. Dafür hat er uns auf diesen Planeten hier geschickt, dass wir ihn kennenlernen, dass er mit uns dieses Leben hier leben kann. Und wenn du das möchtest, schließ doch mal die Augen, heb eine Hand zu Gott und sprich mir nach. Herr Jesus.
Herr Jesus,
ich glaube, dass du Gottes Sohn bist.
Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist.
Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist.
Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist.
Für mein Versagen.
Für mein Versagen.
Und das bringe ich dir jetzt.
Und das bringe ich dir jetzt.
All meine Sünden.
All meine Sünden.
All meine Fehler.
All meine Fehler.
Herr, es tut mir leid.
Herr, es tut mir leid.
Dass ich bis heute ohne dich gelebt habe.
Dass ich bis heute ohne dich lebe.
Bitte vergib mir all den Müll meines Lebens.
Bitte vergib mir all den Müll meines Lebens.
Und wasch mich rein.
Und wasch mich rein.
Von heute an.
Von heute an.
Will ich dir nachfolgen, Jesus.
Will ich dir nachfolgen, Jesus.
Von jetzt an.
Von jetzt an.
Bis zu meinem letzten Atemzug.
Bis zu meinem letzten Atemzug.
Und dann in Ewigkeit.
Und dann in Ewigkeit.
Sei mein Herr.
Sei mein Herr.
Amen.
Amen.
So, das ist dein Startschuss gewesen. Hast du gehört? Jetzt bist du im Rennen und du rennst nicht mehr, um in den Himmel zu kommen. Du rennst aus Dankbarkeit dafür, dass du die Eintrittskarte hast. Du rennst jetzt mit deinem Jesus, mit deinem Gott durch dieses Leben und wirst von ihm hören, was er mit deinem Leben noch vorhat. Glaub mir, das wird noch eindrucksvoll. Nur folge ihm. Folge ihm. Wie wir gestern gesprochen haben, erinnert ihr euch? Was haben wir gestern gesagt? Ist er ein Hirte? Und er ist er mein Hirte.
Mein Hirte. Ja.
Er ist jetzt dein Hirte.
Genau. Ja.
Das heißt, du folgst dem Hirten. Okay?
Halleluja.
Don't forget it.
Super.
Und vielleicht hast du noch einen Segen für uns.
Mhm. Vater Gott, wir bekennen, wir sind Versager.
Ja.
Wir sind alle Teilnehmer oder, wie sagt man, Teil des Clubs der Versager. Wir gehören dazu. Mitglieder sind wir dort, ja. Und wir bekennen dir unsere Schwachheit und auch unsere Angst, Dinge zu tun, die Risiko bedeuten. Aber Herr, wir wollen uns dir hingeben. Jesus, du hast dich nicht geschämt, ans Kreuz zu gehen. Du hast das Äußerste gegeben und du hast nicht weniger verdient als unser Äußerstes, Herr, zu deiner Ehre. Und ich bete, Herr, für jeden, der jetzt mit einem offenen Herzen das hört, um den Mut, die Dinge zu tun, die er selber nicht kann. Um die Zuversicht, dir, Heiliger Geist, zu vertrauen, und den Raum zu geben. Ich bete auch für Eifer, dein Wort zu studieren, sich hineinzugraben, die Fersen in die Erde zu stemmen und zu sagen, ich gehe hier nicht weg, bis Gott seinen Durchbruch hat, durch mein Gebet, durch meine Fürbitte, durch mein Gebet für Kranke oder sogar für Tote. Danke, Herr, dass du durch uns, mit uns und trotz uns einen Unterschied machst, dass du uns alles Ausrüstzeug gegeben hast durch Christus und dass du uns hilfst, dass wir uns dessen bewusst werden, wer wir sind, was wir haben und wie leicht es eigentlich ist, mit dir vorwärts zu gehen im Glauben und das Unmögliche zu wagen. Danke in Jesu Namen. Amen.
Amen.
Amen, danke. Oh, wow, das war gut. Dann ist man doch ganz entspannt als Versager, wenn das nicht das Ende ist. Genau. Das ganze Spiel, sondern da jemand ist, der die Versager lieb hat.
Danke,
und so,
Gott.
Und so ist er unser König. Ja. Ich wäre doch nicht mehr da ohne ihn. Wir beide wären nicht mehr irgendwo wahrscheinlich ohne ihn.
Ja.
Er gleicht tatsächlich unseren Mangel aus nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Das ist eine der ganz großen Wahrheiten der Bibel. Und mal ehrlich, wer von euch hat keinen Mangel in seiner Persönlichkeit? Wer von euch ist perfekt? Dann willkommen. Bist der Erste, den ich kenne. Alle, die ich bisher kannte, musste ich sagen, nee, da ist keiner perfekt. Und ich am wenigsten. Aber Gott liebt das Unperfekte. Gott liebt das Einzigartige. Er liebt das Verwundete. Weil er mag es heilen. Er mag es neu machen. Ja, zum Schluss darf ich euch daran erinnern, dass ihr einen Daumen hoch lassen könnt, wenn euch das hier heute gefallen hat, dass ihr es gerne teilen könnt, dass ihr auf die Glocke drückt, damit ihr zukünftig immer informiert werdet, dass ihr den Kanal abonniert natürlich und auch an der Stelle mal einfach willkommen all den neuen Abonnenten. Ich glaube, wir haben wieder um die 20 neue Abonnenten die letzten Tage dazu bekommen. Wir gehen auf die 500 zu und es macht richtig Spaß mit euch. Danke, dass ihr das so weiterempfehlt. Danke, dass ihr auch als Neue jetzt mit dabei seid, dass ihr euch das anschaut. Ich weiß nicht, wer noch bis zu dieser Zeit jetzt kommt. So Statistik guckt man, glaube ich, 10, 11 Minuten so ein Pop. Aber es sind einige, die gucken auch länger und da freue ich mich natürlich drüber, dass ihr mit dabei seid. So, wir freuen uns über jeden Kommentar. Macht nicht nur beim Gewinnspiel mit, schreibt auch mal was Nettes rein, das ist nett. Grüßt mal eure Oma oder wer auch immer noch auf den Pop mitguckt. Könnt ihr gerne machen, nutzt die Kommentarfunktion. Und wir freuen uns auch, wir klinken uns ja auch immer wieder mal ein und geben mal eine Antwort. Ja, teile auf den sozialen Netzwerken, verbinde dich mit uns auf Facebook und Instagram. Und sei am Sonntag dabei. YouTube, unser Kanal, 10 Uhr, eine Predigt mit einem sehr spannenden Titel. Freiwillig nach Nordkorea? Fragezeichen. Das waren die Reiseziele meiner Frau von letztem Jahr. Von der Idiotie, dem falschen König zu folgen. Am 5. Juli predigt meine Frau. Und ich bin im Chat an diesem Tag übrigens, da kann man sich ein bisschen austauschen, das wird auch schön. Ja. Ich danke an der Stelle ganz herzlich, liebe Melanie, dir und deinem Mann Chris, ja, der hat ja jetzt alle Hände voll zu tun.
Ja, die Kinder fern.
Eure Kids dazu, beschwichtigen, die sind wirklich so süß, die sind so tolle Mädels. Und sie sind so lebendig und die brauchen da jemanden, der so ein bisschen einfängt, sonst hättet ihr wahrscheinlich nicht ganz so viel Spaß gehabt an dem Pott hier. Wohl schön, war sie auch mal zu sehen hier.
Ja, absolut.
Ja. Zwei oder drei, glaube ich, zwei waren noch hier. Ja.
Die Rebecca war mal kurz hier, aber ich weiß gar nicht, ob die im Bild
war. Weiß
ich,
ob sie im Bild war. Keine Ahnung, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ja. Schreibt ihr mal, Melanie zeigt mir mal ein Bild oder so und macht eine persönliche Nachricht, das ist Rebecca. Das wissen wir alle, weil wir haben ja so ein paar Gewinner dabei. Die drei Mädels, die sind fleißig. Die haben die letzten zwei oder drei Gewinnspiele alle immer mitgemacht.
Ja.
Ja, alle drei. Alle drei haben es geschrieben. So, Mutti hat natürlich dann geschrieben, aber die drei haben es dann diktiert. Und ist es nicht schön, dass auch Kinder den Pop mitschauen? Ich finde das total, total klasse. Jetzt hast du sogar.
Ja? Wir haben am Anfang ein Foto geschickt bekommen. Das konnte ich natürlich nicht veröffentlichen. Das ist ja privat. Aber da war ein kleiner Junge, blond, ich weiß nicht, vielleicht 3 oder 4 Jahre alt, der kniete, hatte die Hände gefaltet und hat das Übergabegebet mitgeführt. Ja, und das Bild, das hat mich total gerührt. Ich habe es dir gezeigt und. Dieser betende kleine Junge bei unserem Pop, das hat mein Herz zutiefst bewegt. Also es ist toll, wenn Kinder das mitgucken und es hat Einfluss. Und selbst wenn sie nicht alles verstehen, wir verstehen ja nicht alles, also ich verstehe nicht bei allen Predigten alles, aber da gibt es diesen Impuls, wo Gott was nimmt und es in dein Herz legt und du bist mit ihm verbunden. Das ist großartig.
Hi. Ja, als letztes möchte ich euch noch ermutigen, denkt doch an die, die alleine sind. Es war immer wieder so, dass nach dem Gottesdienst vor der Corona-Zeit, dass jemand zu mir kam und sagte, das ist die einzige Umarmung, die ich die Woche bekomme, die einzige Berührung, weil es waren Leute, oft schon ältere Leute, die alleine leben und da war niemand. Nicht wie bei uns, eure Familie, unsere Familie, wir haben immer Leben im Haus und da gibt es immer mal einen Drücker und das ist alles da. So. Aber wenn man ganz alleine ist, dann fehlt der Gottesdienst auch aus dem Grund nochmal ganz anders. So, bitte kümmert euch um die, die in eurer Umgebung, in eurem virtuellen Kreis oder einfach tatsächlich in eurem Ort sind, wo du weißt, die sind alleine. Lass doch mal einen Kasten Berlin vor der Tür liegen. Ruf doch mal an, lad doch mal zum Kaffee trinken ein. Einfach so. Das macht oft die Welt aus für jemanden, der alleine lebt, gerade in dieser Zeit. Danke, dass wir einander hier nicht vergessen, weil wir sind Christuszentrum und wir sind füreinander da. Wir stehen Dinge zusammen durch. Das ist eine der Stärken, die wir haben. Ja, und ich weiß, dass das auch in dieser Zeit gerade richtig zum Tragen kommt. Ja, wir sehen uns am Sonntag. Ich freue mich drauf. Ich bin im Chat, ja, und wir hören diese fantastische Predigt. Und bei all dem, was gerade vielleicht nicht so läuft oder noch nicht so läuft, lass die eine Sache bitte nie aus deinen Augen. Gott ist schuld
an allem Guten in deinem Leben.
So sieht's aus. Jawohl, wir sehen uns übermorgen. Genießt das Wochenende. Tschüss. Bye bye. Tschüss.